bin Ramona und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge What the Fakultät. Heute mit einem Thema, was wir bestimmt alle kennen oder auch selbst mal erlebt haben, und zwar Aufschieberitis. Ist vielleicht auch bekannt unter Prokrastination. Und dazu haben wir zwei Expertinnen eingeladen, Nina und Kim. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ihr beschäftigt euch ja schon seit Jahren mit diesem Thema als Lern- und Motivationscoaches. Aber könnt ihr uns sagen, was Prokrastination überhaupt ist? Was gehört da alles dazu? Gibt es da bestimmte Symptome? Weil ich denke mir, so aufschieben tue ich ja auch mal was, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt immer direkt Prokrastination, oder?
Also aufschieben an sich tut jeder mal, da hast du vollkommen recht, Ramona. Ich denke, dass vor allem eins der Symptome ist, wenn durch das Aufschieben eine Art Unzufriedenheit oder auch Scham entsteht. Das ist, sind auf jeden Fall Symptome, die das Ganze begleiten. Oder auch, wenn Studierende komplett an innerer Unruhe oder einem Druckgefühl leiden, die auch durch das Aufschieben entstehen können. Dann gibt es sowas wie Gefühle der Hilflosigkeit und Anspannung, wenn man einfach auch nicht weiter weiß mit, okay, wie soll ich da überhaupt rangehen an diese Lernthemen? Oder ich merke, der Körper verkrampft sich, wenn ich anfangen soll, also lasse ich es lieber. Und wenn es natürlich dann schon tiefer verwurzelt ist, gibt es auch solche Themen wie Schlafstörungen, Kopf-, Magenschmerzen. Das sind Symptome, wenn die sich natürlich nachher kumulieren, dann habe ich schon auch einen ordentlichen Grad an Aufschieberitis und dadurch eben Schwierigkeiten.
Und das wahrscheinlich ja auch über längere Zeit, also nicht mal so einen Tag oder so, sondern wirklich über Wochen, vielleicht auch Monate gezogen, denke ich mal, ne?
Oft, genau, ja. Und manchmal kommen Leute und sagen, ja, ich prokrastiniere so viel, ich schiebe immer auf, weil sonst habe ich nicht genug Druck und dann bin ich aber motiviert. Und das ist nämlich eigentlich keine Prokrastination, weil wie Kim gesagt hat, zu Prokrastination gehört dazu, dass man wirklich glaubt, das ist mir zum Nachteil. Also ich sollte es nicht aufschieben, aber ich schiebe es trotzdem auf. Genau.
Also nicht mit Absicht das dann machen.
Genau. Ja,
aber denkt ihr, dass das auch hilft, so das Zeug aufzuschieben, damit man den Druck dann zum Schluss hat? Also ist es halt wieder so individuell?
Das kann eine gute Strategie sein, aber dann nennt man es nicht Prokrastination. Dann ist das ja kein Problem. Ja. Das ist dann einfach aufschieben, damit ich mehr Druck habe. Also genau.
Das ist, wie Nina sagt, die Strategie derer, die damit gut zurechtkommen. Die haben aber auch oftmals nicht diese Symptome oder diesen Leidensdruck.
Genau.
Verstehe. Wie viele Studierende sind da denn eigentlich so davon betroffen? Kann man da eine Zahl nennen, grob?
Ja, da gibt es verschiedene Studien dazu, wurde oft dran geforscht und die Zahlen sind verschieden, aber es ist ohne Ausnahme immer die Mehrheit, also mehr als 50%, die betroffen sind.
Krass, okay.
Und laut einer Studie haben zum Beispiel 97% prokrastiniert von Studierenden und 79% davon stark.
Oha, also das ist ja schon ziemlich viel.
Ja.
Also wir sehen, das Thema ist enorm wichtig und es ist mal gut, dass wir auch drüber reden jetzt, was man da vielleicht so dagegen machen kann oder dass man überhaupt erstmal merkt, okay, ich habe ein Problem, vielleicht muss ich mir da auch Hilfe holen, um dann besser damit umgehen zu können. Jetzt erstmal zu euch, was ist denn eure Aufgabe so als Lern- und Motivationscoaches hier an der Hochschule? Für was seid ihr zuständig?
Also vor allem bieten wir oder ich in dem Fall Einzelcoachings an. Die Studierenden können sich per E-Mail bei mir melden und dann vereinbaren wir einen Termin und gucken ganz individuell für jeden Einzelnen, was braucht die Studierende, womit können wir unterstützen. Und es finden auch im Wintersemester Vorträge statt, 3 Stück an der Zahl, um eine möglichst große Menge an Studierenden mit grundlegenden Themen abzuholen. Aber der Fokus liegt ganz klar auf den Einzelcoachings. Bei mir in Präsenz. Ich habe einen Raum, wo die Studierenden komplett anonym kommen können. Und dann schauen wir, was Sache und was Thema ist.
Genau, also du hast einen Raum nicht an der Hochschule, ne? Das ist außerhalb.
Genau, richtig.
Genau, ja, ist richtig anonym. Und bei mir läuft es über Zoom, also online oder über Telefon ginge auch, für die, die das von zu Hause aus machen wollen. Genau, also auch Einzelcoachings, ja.
Okay, und wie kommt man da jetzt drauf, beziehungsweise kann man das irgendwo auf der Webseite sehen oder wie erreicht man euch denn überhaupt?
Genau, wir haben jeweils einfach eine E-Mail-Adresse und das ist auf der Website auch zu finden. Die wird bestimmt in den Shownotes verlinkt, nehme ich an. Also klickt da gerne drauf und da haben nur wir Zugriff, also ist es auch vertraulich, wenn ihr da eine E-Mail schreibt, sagen vielleicht, was euer Anliegen ist oder dass ihr einfach gerne ein Gespräch hättet. Und dann antworten wir und machen einen Termin aus. Genau. Das ist natürlich für die Studierenden komplett kostenlos, wird von der Hochschule bezahlt.
Genau, die Gelder davon kommen über den AStA und über das Rektorat. Da sind wir sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, die Unterstützung bieten zu dürfen. Und ja, es ist schon toll, was wir damit auch unterstützen können.
Wie läuft das jetzt denn genau ab? Also ich kann euch einfach ansprechen, kontaktieren, wenn ich denke, okay, die Symptome treffen bei mir zu. Ich habe eine Prokrastination, kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht.
Ich prokrastiniere.
Genau. Und wie geht's dann weiter? Also ich komme zu euch und sage, okay, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und ich komme einfach gar nicht voran. Ich kriege nichts auf die Reihe und können die ganze Zeit nur schlafen oder ja, habe eben diese innere Unruhe. Was macht ihr dann?
Genau, also dann sitzt du eben entweder bei Kim im Zimmer oder bei mir über Zoom und wir sprechen uns, lernen uns ein bisschen kennen und dann würden Kim oder ich halt fragen, wie sieht's denn aus, was ist genau das Problem? Und einfach erstmal zusammen anschauen, was sind denn die Symptome, die Problemlagen und dann helfen wir im Prinzip dir oder euch erstmal auf die Ursachen zu kommen. Also was, woher kommt denn jetzt, woher kommen diese Symptome, woher kommt das Problem?
Was ich auch gern am Anfang für eine Frage stelle, ist, was wünscht sich die Studierende, wie es denn danach besser sein soll? Damit ich natürlich irgendwo auch ein Gradmesser habe mit, wo möchte die Person, die vor mir sitzt, hin? Und wie kann ich da unterstützen? Weil es ist natürlich kein messbares Thema an Erfolg, sondern ich muss schauen, okay, wenn zum Beispiel der Studierende sagt, ich möchte einfach wieder schlafen können, ohne dass ich abends im Bett liege und mich totgrübel, ob ich irgendwie alles schon erledigt habe oder ob ich die Prüfung schaffe oder ein Beispiel, eine Person, die bei mir war und sagte, ich habe zwar meinen Lernplan geschrieben, aber ich komme morgens einfach nicht aus dem Bett und ich würde merken, wenn ich es schaffe, um 8 Uhr aufzustehen und ich setze mich, nachdem ich meinen Kaffee rausgelassen habe, hin und lerne. Das wäre so mein Erfolg, da möchte ich gerne hin. Und dann habe ich was, wo ich nach einer Sitzung gucken kann, wenn eine E-Mail kommt und ich mal nachfrage, hey, wie läuft's denn, wie sieht's aus? Hat das funktioniert und sind wir auf dem richtigen Weg?
Okay. Also erstmal die Ursachen rausfinden, um dann wirklich auch Methoden, Übungen oder was weiß ich was finden zu können, eine Strategie, um demjenigen dann zu helfen.
Ja.
Ist halt auch immer individuell, weil ist ja nicht bei jedem das gleiche Problem oder die gleiche Ursache wahrscheinlich. Ja. Ne?
Das ist auch der Sinn von Einzelcoaching. Ich meine, alle Tipps, die wir kennen, findet man auch in irgendwelchen Büchern oder auf YouTube oder irgendwo im Internet. Aber der Punkt, also der Grund, warum man zu uns kommt, ist, dass man sagt, ich möchte schnell individualisierte Tipps bekommen, die genau zu meinem Problem passen und nicht erstmal ewig rumgoogeln müssen, was könnte mir helfen.
Ja, oft ist es ja auch so, dass ich dann vielleicht denke, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit, um jetzt so ein Coaching zu machen. Wie viel Zeit beansprucht es dann? Muss ich dann sagen, ich muss mir jetzt jeden Tag irgendwie eine Stunde Zeit nehmen oder in der Woche 2 Stunden oder wie sieht es aus? Weil eigentlich ist der Zeitplan ja so voll, weil ich muss ja so viel machen. Ne?
Also es ist auch das individuell. Ich habe Coaches gehabt, die waren 10 Minuten drin und sagen, oh, jetzt weiß ich, woran es liegt. Und dann ist es so, okay, wow. Und dann klickt man und manchmal kommt da nochmal eine Nachfrage per Mail, was man recht schnell abhaken kann. Dann gibt es aber auch natürlich Fälle, wo das Ganze ein bisschen schwieriger ist und man wirklich eine Dreiviertelstunde braucht. Also auch das ist individuell. Ich habe meistens Studierende aus den Erstsemestern, da geht es wirklich darum, wie komme ich in den Plan rein, so grundlegende Sachen. Und da Unterstützung zu bieten, das ist, ich sag mal, relativ in sich geschlossen. Wenn es jetzt nicht ein Härtefall ist, der wirklich viel innere Glaubenssatzarbeit mit, ich bin eh zu doof dafür oder ich pack das sowieso nicht, also solchen Sachen zu tun hat.
Das würde ja dann schon eher wieder an Therapien grenzen, ne? Da braucht man wahrscheinlich dann nochmal externe Hilfe vielleicht von außen. Oder?
Und unter Umständen, also je nachdem, was da auch dahinter steckt. Ja. Frau Bach und ich, wir verweisen da auch an die entsprechenden Stellen, aber ich glaube, du hast nochmal eine andere Art.
Genau, also das hat sich zufällig so ergeben, haben wir gemerkt, dass du jetzt eher die Erstis hast oder so Personen, die eher so richtig klassisch mit Lernen und Prüfungen Stress haben. Ich habe oft Personen, die eher in höheren Semestern sind, die sagen, ich muss das Studium jetzt fertig schaffen, aber ich habe voll Schwierigkeiten mit der Thesis, ich kann mich nicht motivieren, ich weiß nicht, ob ich sie schaffe, vielleicht sogar über Monate hinweg. Also ich habe es schon irgendwie verlängert und jetzt muss es aber wirklich klappen und ich merke, das wird nichts. oder so die letzten Prüfungen stehen an und es ist eine riesen Prüfungsangst da. Irgendwie habe ich öfter solche Klientinnen und Klienten und da kann das sein, dass eben auch die Coaching-Stunden auch eher eine Dreiviertelstunde gehen oder so. Also man kann sagen, eine Sitzung oder ein Treffen geht so zwischen 15 bis 45 Minuten im Schnitt und wie häufig wir uns treffen, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Oft ist es natürlich einmal die Woche. Ich glaube, häufiger hatte ich jetzt noch nie, vielleicht mal in Ausnahmefällen, wenn wirklich die Abgabe der Thesis anstand okay. oder so, aber so etwa einmal die Woche. Aber wir können auch, manchmal machen wir so alle 3 Wochen oder auch einfach irgendwie mitten im Semester nochmal nach ein paar Monaten als Check-in. So, das geht auch, das machen wir auch individuell aus.
Okay. Also so, wie es auch für den Studenten, Studierenden halt passt gerade.
Mhm, ja, genau.
Dass es nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Ja.
Genau.
Was mir auch wichtig ist, wenn Studenten, Studentin einmal da war, anzubieten, dass man in 3 oder 4 Wochen in so einem kurzen, knackigen Termin einmal überprüft.
Wie es gelaufen ist.
Genau, weil das ist ja auch, also empfinde ich als meine Aufgabe zu gucken, dass die Studierenden so gut wie möglich durchkommen. Auch noch einen positiven Aspekt, den ich hervorheben möchte für die Einzelcoachings ist, dass eine andere Art des Vertrauens aufgebaut werden kann. Mhm. Und dass da natürlich auch Themen hochkommen, für die man sich vielleicht in der Gruppe schämen würde.
Ja,
ja, also es ist ganz oft mit Scham behaftet, dieses, oh, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Mhm. Und ich will vielleicht auch gar nicht, dass das jemand mitkriegt oder so. Genau. Und da sehe ich ganz klar einen positiven Aspekt für die Einzelcoachings.
Genau, ja. Und am allerwichtigsten ist uns im Prinzip, dass ihr immer Verständnis kriegt, wenn ihr bei uns auftaucht. Also, dass wir nie judgen, dass wir nie sagen, warum hast du denn jetzt nichts gemacht? So, warum bist du so faul? Das wird mir nie im Leben einfallen, das zu sagen. Ne? Wir haben immer Verständnis. Wir kennen die Problematik auch selber. Ihr kriegt bei uns einfach ein offenes, empathisches Ohr, auf jeden Fall.
Ja, das hört sich gut an. Und ich denke, das ist auch am wichtigsten so für jeden Einzelnen. Du hast es vorhin schon angesprochen, Kim, wenn bei manchen sind ja die Symptome, gehen ja vielleicht schon eher in Depression, wo man dann vielleicht wirklich zu einem Psychologen sollte oder zur Therapie. Könnt ihr da dann auch irgendwie weiterhelfen oder vermitteln oder so wenigstens?
Ja, also das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe den Tipp bekommen, dass wir immer auch an die therapeutische Beratungsstelle vom Studierendenwerk in Freiburg, die Offenburg ist da angegliedert, auch weiterverweisen können. Die haben auch sehr spontan und sehr schnell Termine für Studierende frei. Und wenn irgendein Thema ist, wo ich merke, da ist was, dann sage ich das meinem Gegenüber auch und hole mir die Informationen ein und schicke die später per Mail. Mhm. Weil es gibt natürlich Thematiken, bin ich keine Expertin für. Mhm. Und auch wenn jemand diagnostiziert zum Beispiel mit ADHS kommt oder ich habe ein Händchen für autistische Menschen, in welchem Spektrum sie auch immer sich befinden, dann schaue ich schon auch, dass ich mir die Infos einhole, um weiterzuleiten, individuell. Weil für uns ist es auch wichtig, unsere Grenzen dazu halten.
Klar, auf jeden Fall.
Genau, also es ist keine Therapie und wir haben jetzt auch nicht eine offizielle Funktion als irgendwie Therapievermittlerin oder so, aber wir kennen uns einfach gut aus. Was gibt es für Stellen, wo man hingehen kann, wenn man schneller an den Therapieplatz kommen will? Wir können auch helfen, ein bisschen die richtige Therapie zu finden oder dass es einfach ein bisschen flüssiger läuft und sagen eben auch, wenn wir finden, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Also diese Einschätzung so, reicht da ein Lern- und Motivationscoaching oder ist vielleicht tatsächlich eine Therapie notwendig? Da helfen wir einfach mit der Einschätzung.
Ja, das ist gut. Vor allen Dingen ist dann vielleicht auch die Hürde für denjenigen nicht mehr so hoch, zu sagen, okay, ich muss doch was tun. Und es ist ja auch immer für den Einzelnen hilfreich, weil nur wenn man sich dann selbst dadurch hilft oder kann es ja besser werden, sage ich mal.
Also wir bieten damit auch so eine Schnittstelle an zwischen Studienberatung und psychologischen Diensten. Also auch manchmal spürt man einfach, ein Student, eine Studentin braucht eine Beratung in Hinsicht, vielleicht ist ein anderer Studiengang gar nicht so schlecht. Gibt es ja auch. Also es muss nicht immer therapeutisch ein Thema sein, sondern wir versuchen dann einfach dementsprechend
Lösungen zu finden.
Ja, genau, Lösungen zu finden. Danke.
Ja, gerne. So. Das heißt, warum macht ihr das dann eigentlich? Also wie kam es überhaupt dazu, dass ihr sagt, so ihr wollt jetzt hier den Menschen in dieser Weise oder in dieser Form helfen?
Also ich habe Bildungswissenschaft studiert in Freiburg. Da habe ich halt theoretisch gelernt, wie Lernen und Motivation funktionieren. Und das fand ich cool. Aber im Nebenfach hatte ich VWL und da habe ich selber ganz viel prokrastiniert und hatte so meine eigenen Erfahrungen damit, wie es ist, Prüfungen aufzuschieben und auf die 3,7 zu hoffen, dass man gerade so irgendwie, naja. Und ich habe aber auch in Freiburg eine Ausbildung zum personenzentrierten Beraten gemacht. Da geht es darum, also in diesem Ansatz, dass man wertschätzend, empathisch und authentisch mit anderen redet und so eine gute Beziehung aufbauen kann, mit der man Menschen hilft. Und deshalb gefällt mir die Tätigkeit, weil da kann ich alle drei Dinge verbinden. Ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Prokrastination. Ich weiß theoretisch, wie Lernen und Motivation funktionieren. Und dieses Beraten, die Ausbildung dazu kann ich auch anwenden.
Ja, eigene Erfahrungen sind, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn man davon erzählen kann. Sagen, bei mir war es so und so und ich habe es so und so hinbekommen. Ich finde, das motiviert dann die anderen immer. Also zumindest geht es mir halt so.
Ich komme ganz ursprünglich vom Lehramt, habe auf Lehramt studiert in Freiburg. Ich hatte nie so eine saubere WG wie in der Zeit meiner Prüfungsphase. Also auch ich kenne dieses, ach, der Geschirrspüler und die Wäsche sind gerade viel wichtiger, als mich hinzusetzen. Vor allem aber habe ich eine chronische Erkrankung, die mich dazu geführt hat, immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Und das heißt, ich kenne auch diese herben Schläge, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht und war sehr dankbar, als ich dann Menschen hatte, die mich unterstützt haben, weiterzumachen und nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Und ich habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, über ein Jahr eine Life-Trust-Coaching-Ausbildung, bin auch selbstständig in dem Bereich und es gibt einfach nichts Schöneres, als zu sehen, dass junge Leute wieder den Mut haben, weiterzumachen. Definitiv. Und so selbstwirksam in ihr Leben zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, sie wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Und das gibt einfach so viel, dass ich da intrinsisch motiviert bin, das zu machen. Ja.
Glaube ich. Also kann ich absolut nachvollziehen, das ist schön. Dann die Lebensfreude auch wieder in den Gesichtern zu sehen. Und hey, ist doch schön. Und welche typischen Situationen gibt es so bei, vielleicht bei Anfängern, also bei dir, Kim, oder auch bei dir, Nina, mit den Fortgeschrittenen, die vielleicht gerade Bachelorarbeit schreiben? Also wann kommen die zu euch, in welchem Stadium und so?
Also es war im Wintersemester ganz deutlich, kurz vor Prüfung explodierte das Postfach mit den klassischen Aufschieblern, sage ich mal. Die meinten, ich habe jetzt noch 2 Wochen, jetzt muss ich es reißen. Und da sage ich gleich vorweg, 2 Wochen sind sehr knapp, um das Ganze in Form zu kriegen. Das machen wir dann natürlich auch so gut wie möglich. Aber generell ist es schön, wenn Aufschiebler sehr ehrlich zu sich selber sind und sagen, okay, ich merke am Anfang schon, ich schieb's raus, ich krieg's noch nicht so richtig hin, mir einen Plan zu machen. Und das andere sind dann Prüfungsängstler, also wirklich die Studierenden, die sagen, ich habe einfach Panik, ich weiß, ich habe gelernt, ich kann es aber nicht abrufen zum Beispiel. Oder ich sitze da, habe das Blatt vor mir, mir geht die Luft weg, ich habe Bauchschmerzen, ich renne 5-mal auf die Toilette vor einer Prüfung. Also das sind so die meistens bei mir jetzt waren.
Okay, und kann man da schon direkt sagen, was man dagegen tun kann? Vielleicht schon so 1-2 Tipps oder so? Vielleicht, wenn jetzt Leute gerade zuhören, die sich darin erkennen.
Also ich mach mit den Prüfungsängstlern gerne, ich sag 3-2-1 Methode, weil das kann man auch im Stillen so für sich machen, in der Prüfung, ohne dass andere zuschauen. Und da ist die erste Frage so, nenne mir 3 Dinge, die du um dich herum siehst. Und da geht's jetzt nicht zum Beispiel, ich sehe rechts die Ramona, auf dem Tisch steht eine Wasserflasche und vor mir liegen meine Notizen, sondern ich sehe die Ramona, die hat eine gestreifte Bluse an. Rechts von mir steht eine Flasche, die ist zu einem Drittel mit Wasser gefüllt und ich sehe mit blauer Handschrift Notizen vor mir auf dem Tisch liegen. Ein bisschen ins Detail gehen. Das zweite ist dann, okay, nenne mir 2 Dinge, die du hörst. Und dann kann ich sagen, okay, ich höre meinen eigenen Atem, wenn ich einatme. Und ich höre, wenn ich mit den Händen über meine Jeans streife zum Beispiel. Und dann ist das nächste so, nenne mir 1 Ding, das du spürst. Und da ist so ein kleiner Kniff. Ich spüre zum Beispiel die Seite des Stuhls, auf der ich sitze, also die Unterlage. Nicht fühlen, Gefühl wäre ich wieder im Körper, sondern spüren. Mhm. Und diese Übung hilft zum Beispiel in Panik immer mehr zu sich selber zu finden. Okay. Also raus aus dem Kopf in eine Wahrnehmung und zu mir selbst zu kommen. Und das ist was ich auch während der Prüfung machen kann, wenn ich angespannt bin und einfach merke, okay, dann komme ich wieder zu mir. Und da gibt's so kleine Kniffs und Tricke, mit denen man arbeiten kann. Auch mit Atemübungen kann man viel machen.
Ja. Das habe ich noch nie gehört, aber interessant. Das ist cool.
Ja.
Also wenn es dann funktioniert. Also
einfach ausprobieren, jeder ausprobieren.
Genau. Okay, und jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Bei dir, Nina, wie ist es da? Also da kommen meistens die Bacheloranden dann auf dich zu, ne? Hast du gesagt?
Genau. Ich hatte auch schon ein paar Personen, die Masterthesis gerade so geschrieben haben. Also oft halt so diese Situation mit hohem Druck. So, ich muss die Thesis fertig kriegen, aber ich setze mich dran und es kommen einfach keine Worte auf die Seite. Ich kann nicht schreiben. Ich habe so eine große Hemmschwelle, eine Hürde. Ich glaube, dass ich es nicht schaffe. Oder die letzten Prüfungen stehen an. Eben und auch da mit einem hohen Druck. So, ich muss jetzt mit dem Studium fertig werden irgendwie. Auch ab und zu Personen, die am Studium zweifeln und sagen, ja, jetzt habe ich ein Masterstudium angefangen und ich weiß aber nicht, ob es das Richtige für mich ist. Was soll ich jetzt machen? Also wo einfach so ein bisschen viel Druck da ist. Wie bringe ich mein Leben voran jetzt? Wie schaffe ich es jetzt, meine Ziele zu erreichen? Genau, und das ist dann natürlich schon, kann schon ganz intensiv sein für die Leute, wenn die sich in so einer Situation befinden.
Bei dir jetzt eigentlich auch die gleiche Frage, hast du dann gerade speziell zum Beispiel für die Bachelorarbeit, wenn ich sage, eben ich komme nicht voran, ich kriege kein Wort aufs Papier. Was kann ich da tun? Gibt es dann Methoden, Übungen oder so irgendwas?
Da kommt es auch total drauf an, warum ich kein Wort aufs Papier bringe. Man muss immer ganz genau gucken, was sind denn die Ursachen dafür, dass es so schlecht läuft. Und dann würde ich meine Tipps danach anpassen. Aber ein Tipp, der bei sehr, sehr vielen passend ist, wäre, dass man einfach ein bisschen freundlich zu sich ist und sich selber verzeiht. Es gibt sogar eine Forschungsstudie, die heißt I forgive myself, now I can study. Okay. Also es wurde richtig erforscht, dieses, wenn ich nichts gemacht habe und ich denke, ich hätte zum Beispiel meine Bachelorarbeit schreiben sollen, ich hätte was dafür tun sollen, dann baut sich so ein schlechtes Gewissen auf. Mhm. Das ist so ein richtiger innerer Druck und dann zieht mir das die ganze Energie und ich kann jetzt aber erst richtig überhaupt nicht anfangen. Also da geht dann gar nichts mehr. Und der Weg aus diesem Teufelskreis, aus schlechtem Gewissen, nichts machen, der Weg raus ist im Prinzip freundlich zu sich selber sein, also zu sagen, ich merke jetzt einfach, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich nehme mein schlechtes Gewissen bewusst wahr, den Druck. Ich gucke, was ich mir so, ich schaue mir an, was ich denke, was ich so für Glaubenssätze habe. Zum Beispiel sage ich mir dann gerade, dass ich ein Loser bin oder dass ich es verkackt habe oder so. Und dann im zweiten Schritt zeige ich mir selber einfach ein bisschen Verständnis. Es ist okay, ganz viele Leute prokrastinieren. Die Bachelorarbeit ist eine herausfordernde Sache im Leben. Das ist okay, dass ich aufgeschoben habe. Mit mir ist nichts falsch, sondern das hat verständliche Ursachen so. Also das so ein bisschen normalisieren und dann einfach freundlich mit sich selber reden. So, ich schaffe das oder ich gönne mir jetzt eine Pause, weil ich habe jetzt hart gearbeitet. Zwar nicht an der Bachelorarbeit, aber emotional. Ja. So einfach ein bisschen freundlich mit sich selber sein.
Ja, ich glaube, das wird mir auch mal ganz gut. Weil genau da habe ich mich jetzt auch wieder erkannt. Nee, das stimmt. Und ihr habt jetzt schon ganz oft diese Ursachen angesprochen. Was sind denn so die häufigsten Ursachen von Prokrastination oder von welchen Faktoren ist es auch so abhängig?
Genau, da gibt es eine ganze Reihe. Das eine hatte ich gerade schon angesprochen mit Selbstkritik, Perfektionismus. Dieses, ich habe Ansprüche an mich selber und wenn ich die nicht erreiche, dann bin ich im Prinzip gemein mit mir selber. Also diese Beziehung zu mir selbst, die kann ganz schwierig sein. Oder auch ein Gefühl von Überwältigung. Die Bachelorarbeit ist so eine große Aufgabe. Oder auch andere Projekte oder Prüfungen, die so riesig erscheinen. Wo soll ich überhaupt anfangen? Ich werde davon erschlagen.
Ja.
Es gibt auch viele Studierende, die haben Aufschieben zur Gewohnheit gemacht, sage ich mal. Die haben gar nie gelernt, wie es anders geht. Also ich glaube, wenn wir da alle in unsere Schulzeit zurückgucken, dann wissen wir auch, gehören wir dazu oder nicht. Und das hängt dann aber auch zusammen mit dem Thema fehlendes Zeitmanagement. Also wenn ich gar nicht weiß, wie strukturiere ich mir meine Zeit, ich sehe so meinen Vorlesungsplan, dann stehe ich knapp auf, dann hetze ich von Vorlesung zu Vorlesung, muss irgendwie noch meine Protokolle fertig machen oder meine Labore und Abgaben. Und da geht es dann wirklich darum, okay, diese Ursache des Managements der Zeit anzugehen. Klar ist auch, dass Ziele und Aufgaben zu definieren. Also wo möchte ich überhaupt hin? Welche Prüfungen möchte ich am Ende fertig haben? Und wie kann ich mir das in kleine Kleinziele unterteilen? So ein Thema ist. Ablenkung ist ein großes Thema, was ich mitgekriegt habe in den Coachings, ist Zocken und Handy ist einfach bei vielen ein Problem. Und dass die gesagt haben, ich habe jetzt schon die ganzen Social-Media-Kanäle irgendwie deinstalliert, die hängen dann plötzlich auf YouTube.
Wow.
Also ich ersetze eine Schwierigkeit durch die andere. Und da darf sich jeder auch einzeln ganz klar eingestehen, okay, habe ich ein Problem damit? Fängt schon an mit, sitze ich in der Vorlesung, wie oft greife ich an mein Handy? Mhm. Und kriege ich dann noch wirklich, wirklich mit, was vor mir abgeht? Und wie mache ich das zu Hause beim Lernen? Also auch Störungen selbst zu vermeiden. Mangelnde Motivation, klar. Warum studiere ich das überhaupt? Also ich sage immer, jeder darf sein heiliges Ziel auch festlegen. Und geringes Selbstvertrauen, Nina, das hattest du auch angesprochen. Das ist dieses Thema, ich traue es mir nicht zu oder bin so hart mit mir selber, dass mich das auch hemmt und dass das eine Ursache dafür ist, dass ich nicht anfange.
Wahnsinn, also das sind wirklich ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen und eben vielleicht sind es ja sogar mehrere Sachen dann auf einmal. Also das ist schon dann sehr herausfordernd, ja, verstehe ich, dass man da vielleicht auch echt mal ja, Hilfe braucht und da dran arbeiten muss. Ja.
Genau, und das sind jetzt quasi so die Sachen, die eh schon total normal sind. Und dann gibt es ja auch noch, muss man sehen, dass es einfach eine Neurodivergenz unter den Menschen gibt. Also wir haben alle verschiedene Gehirne und es gibt einfach zum Beispiel bei ADHS oder bei anderen Dingen oder wenn man generell mit der psychischen Gesundheit, mit Mental Health zu kämpfen hat, Depression etc., dann kann das auch daher kommen. Mhm. Und das hängt dann auch so manchmal ganz komplex zusammen.
Interessant auf jeden Fall. Ja, ihr habt jetzt schon einige Methoden oder Übungen angesprochen, die man so bei den verschiedenen Fällen dann umsetzen oder einsetzen kann. Mich würde jetzt noch interessieren, gerade das mit dem Handy, was du angesprochen hast, Kim, weil bei mir ist es tatsächlich auch immer so, dass ich mich so schnell ablenken lasse und auf einmal ist irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde rum, wenn man da auf Insta rumscrollt. Was kann man dagegen tun? Also es wäre auch schön, mal einen Tipp zu kriegen, weil ich ja, weiß es selbst nicht.
Ich habe mir zum Beispiel eine ganz klare Zeitsperre gesetzt auf meine Apps.
Mhm.
Also ich habe mir die Nutzungszeit in meinem Handy, kann man sich über die Einstellung einstellen und ich kann mir für jede App eine eigene Nutzungszeit einstellen. Sprich, dass sie zum Beispiel nach einer Viertelstunde abstellt.
Ja, ja, okay.
Das ist so ein Ding. Die Frage ist nur, umgehe ich dann die Sperre? Ich glaube aber, dass es einfach wichtig ist, sich auch einen guten Lernort zu schaffen. Also, dass ich sage, okay, ich gucke, dass mein Schreibtisch sauber ist, dass ich nicht zigtausend Ablenkungen habe, dass ich mir ein schönes Getränk dazu stelle, dass ich sage, ich lüfte nochmal ordentlich durch und mein Handy lege ich weg. Und zwar nicht im Raum weg, sondern im besten Fall raus aus dem Raum. Und wenn ich es schon bei mir haben muss, dann nicht mit der Vorderseite nach oben, dass ich jedes Mal sehe, wenn was ankommt, weil meine Gedanken zieht es jedes Mal direkt zu dem Ding. Und ich rede jetzt so klug daher. Meine Güte, ich bin genauso. Wer ist nicht so, sind wir mal ehrlich. Also es ist eine Übungssache für jeden, denke ich. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es was damit zu tun hat, dass ich mir Kontrolle zurückhole, wenn ich dieses Ding ausschalte. Weil ich fühle mich so oft kontrolliert von Handys und die Frage ist, keiner von uns will kontrolliert sein, wir lassen uns aber permanent kontrollieren. Und sich das klar zu machen und dann zu sagen, okay, und ich entscheide mich jetzt dafür, das Ding kommt weg. Das ist so ein Punkt. Ja.
Ja. Aber das mit Weglegen, ja, ist eine gute Idee. Habe ich tatsächlich auch schon mal probiert und es hat funktioniert. Aber man muss es halt auch durchziehen konstant.
Und
das
dann,
ist so das Problem. Ja.
Ganz wichtig, Belohnung nach dem Durchziehen.
Okay.
Wir sind Menschen, ja, wir funktionieren über Belohnung. Wenn es sich nicht lohnt, dass ich das Ding weglege, dann, ich sage auch zu den Studierenden, die zu mir kommen, immer, wenn du deine Lernzeit, die du dir eingeplant hast, sprich beispielsweise dreiviertel Stunde lernen, 20 Minuten Pause, ohne ans Handy zu gehen, wichtig, zu lüften, zu trinken, kurz spazieren zu gehen, was auch immer, dann noch mal eine Dreiviertelstunde durchzuziehen, also in Summe anderthalb Stunden, belohn dich. Und dann zock von mir aus eine Stunde ohne schlechtes Gewissen oder geh ans Handy ohne schlechtes Gewissen, weil wenn wir prokrastinieren und am Handy hängen und wissen, wir sollten aber lernen, dann tun wir es mit schlechtem Gewissen. Und dann haben wir auch nichts davon. Ja, das ist so der Punkt. Ja.
Genau, also wenn wir in der Freizeit nicht schöne Dinge tun können ohne schlechtes Gewissen, dann haben wir nicht die Erholung, die wir brauchen, um dann nachher fleißig zu arbeiten. Und da kann es auch gut sein zu gucken, muss ich es denn vielleicht auch in der Freizeit reduzieren? Also das Zocken zum Beispiel, ist das ein Spiel, was ich mag und was mir gut tut? Oder ist es sowas, wo ich denke, eigentlich will ich das gar nicht so zocken, aber es macht mich halt so süchtig? Da kann man auch gucken, welche Bedürfnisse erfüllt es denn? Ist es was Soziales, was Neues entdecken, Kompetenz erleben, so dass ich irgendwie was schaffe? Kann ich das vielleicht mit was anderem ersetzen? Ein anderes Spiel sogar. Oder irgendwie Treffen mit Freunden oder andere Hobbys. So, wenn ich durch Insta scroll und ich finde die Bilder so schön, zum Beispiel, ich folge vielen Reise-Influencern oder so, kann ich stattdessen irgendwie Dokus gucken und das macht mich dann vielleicht wenigstens ein bisschen zufriedener und aber ohne dieses Gefühl, dass es, genau, ohne das schlechte Gewissen und das Gefühl, jetzt habe ich eine Stunde auf Insta vergammelt.
Mhm. Ja, ist eine gute Idee. Was wollt ihr denn noch so an Tipps mit auf den Weg geben, den Studierenden oder allen, die jetzt gerade zuhören, um vielleicht eine Prokrastination zu bekämpfen oder im besten Fall auch zu vermeiden? Fällt euch da noch was ein? Ich meine, ihr habt ja schon ganz viele gute Tipps jetzt gegeben, aber vielleicht gibt es ja nochmal irgendwas.
Also mir wäre am wichtigsten, dass alle, die zuhören, wissen, dass ihre Situation, ihre Probleme, das wirkt vielleicht so, als hättest nur du dieses Problem, aber im Prinzip teilen wir alle ähnliche Probleme. Und egal, was bei dir los ist, es gibt tausende, Millionen andere Menschen, die das ähnlich kennen. Und es ist alles normal.
Ich finde es ganz wichtig, dass sich Menschen allgemein darauf besinnen, warum sie etwas tun. Also dieses Zurückkommen zur Freude. Warum habe ich dieses Studium angefangen? Warum wollte ich genau das machen? Wollte ich was in der Welt verändern? Wollte ich einfach nur Freude dabei haben? Oder macht es jemand, der mir wichtig ist und dessen Weg ich nacheifern möchte? Also, weil erst wenn wir einen Grund haben, setzen wir uns für was in Bewegung. Kein Mensch von uns kann sich motivieren, wenn er nicht weiß, wofür es tut. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich sage immer dieses heilige Wofür. Wofür mache ich das? Und wenn ich nämlich weiß, okay, ich studiere einen Studiengang, mit dem ich Nachhaltigkeit unterstützen kann, mit dem ich irgendwas entwickeln kann, was unsere Umwelt rettet oder. Oder ich kann Menschen helfen oder ich schaffe Musik, womit andere Menschen Freude haben. Dann macht es ja auch Spaß, dafür aufzustehen.
Ja, definitiv.
Und wenn es dann 8 Uhr ist, ist es 8. Und wenn es 6 Uhr ist, ist es 6. Aber ich mache was, was mir Freude macht. Und ich glaube, wir Menschen dürfen alle wieder mehr zur Freude kommen.
Definitiv. Das ist ein schönes Abschlusswort auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich danke euch ganz, ganz sehr, dass ihr da wart und für die ganzen tollen Erklärungen und Tipps. Also ich finde, ich habe jetzt, also es war ein Podcast, wo ich jetzt echt viel über mich selbst auch mitgenommen habe, gelernt habe und mich vor allem wiedererkannt habe. Und das, wie gesagt, es ist alles sehr individuell, aber ich denke, das hat jetzt trotzdem schon mal für den Anfang geholfen. Ich würde euch jetzt gerade vielleicht nochmal bitten, euren Namen und vielleicht ja zu sagen, wo man euch kontaktieren kann oder wie, dass man das nochmal ins Gedächtnis ruft.
Also mein Name ist Nina Bach und mich findest du unter nina.bach@hs-offenburg.de.
Mein Name ist Kim Eckstein und meine E-Mail-Adresse ist kim.eckstein@hs-offenburg.de.
Okay, super. Dann hoffe ich auf jeden Fall, ihr da draußen konntet auch ganz viel jetzt mitnehmen und einiges über euch lernen, erfahren. Und genau, falls ihr Fragen habt oder denkt, ja, da trifft doch einiges auf mich zu, dann kontaktiert die beiden doch einfach mal und vielleicht, genau, bleibt es bei einem Gespräch, vielleicht auch nicht. Aber ich denke auf jeden Fall, ist für jeden was dabei, kann jedem irgendwie geholfen werden. Und ja, dann, wie gesagt, danke euch.
Ja, wir freuen uns auf euch und danke dir, Ramona. Ja,
danke, Ramona.
Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, auch euch lieben ZuhörerInnen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.